SWR Kultur Hörbuch
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 3. Während eines Vormittags, den das Kind und ich im Garten verbrachten, kam es zu einem Zwischenfall. Maces hockte im hohen Gras und sortierte Bauklötze, und ich saß im Pflaumenbaum, wo ich trockene Blätter von den Zweigen löste, als ich im Wald eine Bewegung wahrnahm. Sofort kletterte ich hinunter und postierte mich breitbeinig im Gras. Maces bemerkte die veränderte Stimmung. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie die Hand mit dem Stein langsam sinken ließ und den Blick ebenfalls zwischen die Bäume richtete. Ich wollte etwas rufen, doch ich konnte die Zunge nicht vom Gaumen lösen. Etwas steckte mir im Hals, lähmte mich. Dann sah ich, dass es Kurt war, der dort im Wald stand. Wir blickten uns an. Er legte seinen Zeigefinger an den Mund und war im nächsten Moment verschwunden. Ich schluckte. Maces trat neben mich und schob ihre Hand in meine. »War jemand im Wald?«, fragte sie. »Geh bitte rein«, sagte ich. Maces nickte und lief nach drinnen. Ich blieb im Garten und wartete, doch Kurt ließ sich kein zweites Mal blicken. Der Wald ist ein anderer. Vielleicht wurden über Nacht die Bäume ausgetauscht und nun stehen dort stattdessen Attrappen, deren einzige Funktion es ist, Verstecke zu sein, um das Auflauern zu optimieren. Die Bücher im Haus hatten früher Kurt gehört. Er lebte im ersten Stock des Plattenbaus, nahe am Fluss. Die anderen Wohnungen waren leer. Auf den Teppichen und an den Wänden konnte man noch sehen, wo früher die Möbel gestanden hatten. Hellere Stellen, die die Abwesenheit der Dinge umso deutlicher betonten. Schon damals hatte Kurt kaum etwas besessen. Eine dünne Schaumstoffmatratze, eine Decke, einen klappbaren Hocker und eine Leselampe. Und die Bücher. Sie stapelten sich in jedem der vier Zimmer und bildeten fragile Türme, zwischen denen nur schmale Wege blieben, um von einem Raum in den anderen zu kommen. Seine Tage verbrachte Kurt lesend auf der Matratze, oder er ging für Stunden im Wald umher, ohne dabei ein konkretes Ziel zu haben. In einer Nacht gab es in einem der oberen Stockwerke einen Kurzschluss und ein Feuer brach aus. Kurt brachte seine Bücher in Sicherheit und sah vom Ufer des Flusses dabei zu, wie das Feuer in den Fenstern loderte und die Innenräume ausbrannte. Niemand bekam etwas von dem Brand mit und am Morgen war es zu spät. Nur eine verrußte Ruine blieb zurück. Kurt weigerte sich, in ein anderes Haus zu ziehen und beschloss, im Wald zu leben. Vorher aber suchte er Edith auf. Er stellte sich in den Garten, bis sie ihn bemerkte. »So furchtlos wie deine Mutter war mir bis dahin keiner begegnet«, hatte mir Kurt erzählt. »Und dann war sie auch noch hochschwanger.« Die Bewunderung, die er ihr entgegenbrachte, war echt. Es kam mir vor, als spräche er über eine andere. Kurt schenkte Edith all seine Bücher im Tausch gegen einen Mantel aus Kaninchenfell und das Versprechen, dass er jederzeit vorbeikommen durfte, um in ihnen zu lesen. Von Noelle wusste ich, wie gern sie las. Jemand anderem hätte ich meine Bücher nicht geben wollen. Als ich selbst Kurt das erste Mal gesehen hatte, war der Nebel noch so dicht gewesen, dass er die Sichtweite auf wenige Meter begrenzte. Edith ließ ihn ins Haus und wollte ihn direkt zu den Büchern führen, doch er blieb stehen, hockte sich vor mich und reichte mir die Hand. Sein Blick war unverstellt. »Ich hoffe, dir machen sie es leichter«, sagte er, so leise, dass nur ich es hörte. Damals wusste ich nicht, was er damit meinte, aber ich verstand, dass es etwas Bedeutsames war, etwas von Gewicht. Jahre später fand ich den Plattenbau. Mit seiner grauen Farbe und in seiner Schmucklosigkeit wirkte er in der Gegend so unwirklich wie der Pool in unserem Garten. Alle Fensterscheiben waren kaputt. Ich fand eine fleckige Matratze, die jemand in den Fahrstuhlschacht geworfen hatte. Im unteren Stockwerk wuchsen Birken und ich stellte mir vor, wie sie bald das Gebäude zum Einsturz bringen würden. Wo kommst du her? Fragte ich Maces am Abend. Wir aßen die vom Vortag übrig gebliebenen Reste eines Kaninchens. Maces hatte sich längst bei mir abgeschaut, wie sie die Knochen abnagen musste, damit sie glänzten wie poliert. Sie wischte sich über den Mund, legte den Knochen, den sie gerade in der Hand hielt, vor sich auf den Teller und blickte mich an, als habe sie meine Frage nicht verstanden. Ich beugte mich über den Tisch. »Du kannst es mir verraten«, sagte ich und gab ihr das letzte Stück Kaninchen. Maces schaute auf das Fleisch, zögerte und schüttelte den Kopf. Ich seufzte. »Wirst du vermisst?« fragte ich. »Kannst du mir das sagen?« Maces schien zu überlegen. Sie pulte ein Stück Knorpel aus dem Knochen, dann sagte sie, »Nein, das nicht.« Sie steckte den Knorpel in den Mund und kaute. Ich lehnte mich zurück und überlegte, das Geschirr in einer abrupten Bewegung vom Tisch zu stoßen, doch die Tür ging auf und Edith kam herein. Stolpernd ging sie zum Spülbecken, nahm den Krug und goss Wasser über ihre Handgelenke. Maces ließ von ihrem Knochen ab und schaute zu ihr. »Gestern stand jemand im Wald«, sagte sie. Edith drehte sich zu uns um. »Wer?« fragte sie mich. »Kurt«, antwortete ich knapp. »Und er wollte nicht ins Haus kommen?« Ich verneinte. »Ungewöhnlich«, sagte Edith und schüttelte sich das Wasser von den Händen. »Es leben noch andere hier«, wollte Maces wissen. Ich biss mir auf die Lippen. Edith lachte schrill. »Besser, du lernst sie nicht kennen«, sagte sie. Maces runzelte die Stirn. Doch auch ich verriet ihr nicht mehr. Ich erhob mich, nahm Maces den Knochen vom Teller und räumte das Geschirr in die Spüle. Im Stehen nagte ich das verbliebene Fleisch ab und legte ihn wie einen Glücksbringer auf das Fensterbrett. Unser Schweigen hat ein doppeltes Gewicht. Ich fuhr hoch. Nur langsam fand ich aus dem Traum zurück in die Wirklichkeit. Ich versuchte, mich auf den Raum um mich herum zu konzentrieren. Sonnenlicht lag in einem hellen Quadrat auf den Dielen. Die Luft roch nach trockenem Holz. Ich wusste, ich würde das Grundstück an diesem Tag verlassen müssen. Ich hatte es schon zu lange aufgeschoben. Mit klopfendem Herzen zog ich mich an. Zu Maces sagte ich, dass sie heute auf dem Dachboden bleiben müsse. Ich setzte sie auf meine Matratze und stellte ihr 3 Packungen Kondensmilch daneben. »Beweg dich auf keinen Fall von der Stelle, hörst du?« sagte ich. Maces schlang die Arme um die Knie. »Aber wohin gehst du?« Ich legte ihr die Hand auf den Kopf. »Es wird nicht lange dauern.« Maces fragte, ob sie mitkommen dürfe. Ich verneinte. »Du bleibst hier. Wenn ich unten bin, schließt du die Luke. Verstanden?« Maces nickte. Ich strich ihr durchs Haar und kletterte nach unten. Der Pickup sprang erst beim 3. Versuch an. Es war so heiß, dass ich mir immer wieder über die Stirn wischen musste, damit mir der Schweiß nicht in die Augen lief. Mit gedrosseltem Tempo fuhr ich die Landstraße entlang. Gradlinig zerschnitt sie die verwilderten Felder. Links und rechts standen Kastanienbäume, die Blätter braun und trocken. In der Hand würden sie sofort zu Staub zerfallen. Das Sonnenlicht warf ihre Schatten als Muster auf den Asphalt. Das Haus von Göster und Len lag erhöht auf einem Hügel. Die Straße führte direkt darauf zu. Ich parkte den Pickup in der Einfahrt. Im trockenen Boden des Vorgartens scharten Gösters Lachshühner. Keines von ihnen besaß mehr die namensgebende Gefiederfarbe. Stattdessen waren sie so weiß wie das getünchte Haus. Unter dem blühenden Holunderstrauch beim Zaun saß Len auf einem Plastikstuhl. Sie trug ihre Sonnenbrille und hatte die Arme über dem ausgeblichenen Nachthemd verschränkt. Ich ging zu ihr und hockte mich neben sie. »Bist du es, Galde?« fragte sie. Ich hielt ihr mein Gesicht hin, damit sie es mit den Händen ertasten konnte. An die Geschichte, wie Len erblindet war, erinnere ich mich noch heute. Es war lange vor meiner Geburt passiert. Doch sie hat es mir so oft erzählt, dass es mir vorkommt, als wäre ich dabei gewesen. Es war der erste wolkenlose Tag seit Jahren. Die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt. In Gummistiefeln stieg Len einen Hügel hinauf. Unter ihren Sohlen knackte der gefrorene Boden. Sie stand ganz oben. Und mit einem Mal verdunkelte sich der Himmel. Dabei war es 12 Uhr mittags. Der gesamte Horizont färbte sich rot wie bei einem Sonnenuntergang. Davon überrascht, hob Len den Kopf und starrte zu der Sonne, die von einem schwarzen Mond verdeckt wurde. Sie war so fasziniert, dass sie für Minuten ihren Blick nicht abwandte. Der Himmel gewann seine Farbe zurück und sie blinzelte. Vor ihr Sichtfeld schob sich ein weißer Fleck. Er verglühte und zurück blieb Dunkelheit. Als man sie fand, war sie auf beiden Augen blind. »Geht es dir gut? Ist es mit Edith erträglich?«, fragte Len. »Sie schläft viel«, antwortete ich. Len legte mir eine Hand auf die Schulter. »Du hast das schwerste Herz. Man hat es dir nie leicht gemacht. Kommst du mich bald mal wieder besuchen?« »Würde ich ja gerne, aber in der Hitze verliere ich die Orientierung.« Ich schwieg. »Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, wir haben es nicht mehr in der Hand«, fügte sie hinzu. »Lass uns reingehen«, sagte ich, half ihr auf und führte sie nach drinnen. Die Fensterläden waren geschlossen. Es war angenehm kühl. Durch die geöffnete Wohnzimmertür konnte ich Gösta sehen. Sie saß verloren auf dem Sofa. Es schien, als wäre ihre faltige Haut mit einer Staubschicht bedeckt. Nur das Flackern des Fernsehers erhellte den Raum. »Geh ruhig rein«, sagte Len. Vielleicht hatte sie mein Zögern gespürt. Sie drückte meine Hand und lief langsam, sich an der Wand entlang tastend, Richtung Küche. Ich holte Luft und trat ins Wohnzimmer. Gösta bewegte sich nicht. Ich setzte mich neben sie auf das zerschlissene Ledersofa. Der gräuliche Teppich war so dick, dass meine Schuhe darin versanken. Der Fernseher zeigte eine verwackelte Aufnahme vom Fluss. Die starke Strömung löste immer wieder Steine vom Ufer und zog sie in die Tiefe. Der Himmel war wolkenverhangen. Es nieselte. »Musste die Kamera mit einer Folie abdecken, sonst hätte der Regen die Elektronik ruiniert«, sagte Gösta, ohne den Blick vom Fernseher zu lösen. Das Bild der Kamera stabilisierte sich. Vom Anblick des dunklen Wassers wurde ich müde. Ich stützte meinen Arm auf die Sofalehne. »Kann sich ja keiner mehr vorstellen, dass das Wetter früher immer so gewesen ist«, sagte Gösta. Die Aufnahme zeigte jetzt eine Straße, halb versunken im Nebel. Der Asphalt war an vielen Stellen aufgebrochen. Darunter lag das alte Kopfsteinpflaster. In den Schlaglöchern sammelte sich der Regen. »Aber es wird doch irgendwann wieder so«, sagte ich mit Nachdruck und deutete auf den Fernseher. Gösta nahm ihre Brille ab und putzte sie mit dem Saum ihres Unterhemdes. »Das muss es. Alles andere ist ja kein Zustand. Temperaturen über 20 Grad habe ich als Kind nicht gekannt. Ich schlief unter dem Dachfenster und jede Nacht konnte ich den Regen hören. Jetzt liege ich im Bett und kann mich kaum bewegen, so heiß ist es. Da wird man doch verrückt.« Sie setzte sich ihre Brille wieder auf und schaute mich an. »Aber zu Len sage ich immer, Geduld muss man haben. Der Sommer kann ja nicht ewig gehen.« Ich nickte. Auch ich redete mir noch ein, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der Nebel zurückkehren würde. Im Video war jetzt Gösters und Lens Haus zu sehen. Flankiert wurde es von kahlen Birken. Es dauerte einen Moment, bis ich erkannte, dass es nicht Staub, sondern Raureif war, der die Äste bedeckte. Len trat aus der Tür. In ihren Gummistiefeln trug sie dicke Socken, die sie bis unter das Knie gezogen hatte. Schal und Mütze verdeckten ihr Gesicht. Sie streckte die Hand in die Luft. Aus dem Himmel fiel feiner Schnee. Vom Videorekorder erklang ein metallisches Klacken und schwarz-weißes Flimmern ersetzte das Bild. Gösta rieb sich über die Augen. »Dann wollen wir mal«, sagte sie und erhob sich vom Sofa. Ohne den Fernseher auszuschalten, ging sie hinaus. Ich folgte ihr in den Garten. Wir liefen an der Mauer aus Feldsteinen entlang bis zum Ende des Grundstücks, wo sich in einer schattigen Senke der Gemüsegarten befand. Durch einen Steckzaun waren die Beete vor den Hühnern geschützt. »Muss alles gewässert werden«, sagte Göster. Sie setzte sich auf die Bank unter dem blühenden Apfelbaum und ich ging zur Scheune und holte die Gießkanne. An der Pumpe beim Haus füllte ich sie auf und trug sie, darauf bedacht, nichts zu verschütten, zum Gemüsegarten. Bis ich alle Beete ausreichend gewässert hatte, war ich ein Dutzend Mal zur Pumpe gelaufen. Schweißgetränkt klebte mein T-Shirt an meinem Rücken. Ich brachte die Gießkanne zurück in die Scheune und setzte mich zu Göster auf die Bank. Ein Windzug stob durch die Äste. Weiße Blütenblätter fielen herab. Göster streckte die Hand aus und fing sie auf. Ich musste an die Aufnahmen denken. Dass es in der Gegend früher geschneit hatte, war in der brütenden Mittagshitze kaum vorstellbar. »Ich muss dir etwas erzählen, Göster.«
»Hast du was ausgefressen?«
Unruhig schaute ich mich um. Göster ließ die Blütenblätter wieder fallen. »Jetzt spuck schon aus.« »Im Wald?« Ich traute mich nicht, den Blick vom Boden zu heben. »Ich habe ein Kind gefunden.«
»Ein Kind? Wovon sprichst du?«
»Es ist nicht von hier, hat ganz rote Haare.«
»Wie hat es ein Kind in unsere Gegend geschafft?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Und nun?«
»Ich habe es mit zu uns genommen.«
»Du weißt, was die anderen davon halten werden?«
»Es ist nur ein Kind.«
»Eins, dem es gelungen ist, unsere Grenze zu überqueren. Das werden sie nicht so einfach hinnehmen. Vielleicht werden sie behaupten, dass es ein Wechselbalg ist.«
»Ein was?«
»Du kennst die Geschichten.«
»Du meinst die Märchen.«
Göster sah mich scharf an.
»Maces ist kein Wechselbalg«, sagte ich.
»Einen Namen hat es auch schon?«
»Hör zu, Mädchen, du musst dieses Kind wieder loswerden. Man wird dich sonst zur Rechenschaft ziehen.«
Göster wollte weitersprechen, doch Len öffnete im Haus die Fensterläden, beugte sich über den Sims und rief nach uns.
»Wir kommen sofort«,
antwortete Göster, und zu mir sagte sie,
»lass das Kind noch heute Nacht verschwinden. Mach es wie meine Mutter, die hat streunende Katzen in der Regentonne ertränkt. Du brauchst nur einen Sack, Steine und Wasser, das tief genug ist. Glaub mir, du tust dem Kind damit einen Gefallen.«
Sie erhob sich von der Bank. Mit gesenktem Blick folgte ich ihr ins Haus. Len stand im Flur, dort, wo Gösters Schmetterlingssammlung in quadratischen Glaskästen angebracht war. Die schillernden Farben waren längst verblasst.
»Hier«, sagte Len und reichte mir einen Leinenbeutel, in dem sich Zwiebeln und Eier befanden. »Einen Teller Suppe kann ich dir auch anbieten. Ich habe gestern so viel gekocht.«
Ich spürte Gösters Hand in meinem Rücken. »Ich muss heute noch Jauche ansetzen«, sagte ich schnell. In Lens Sonnenbrille spiegelte sich mein Gesicht. Zum ersten Mal war ich froh, dass sie mich nicht sehen konnte. Sie lachte. »Wie tüchtig du doch immer bist.«
Göster schob mich über die Schwelle. Ich presste den Beutel an meine Brust.
»Komm bald wieder. Du weißt ja, ein bisschen Hilfe kann ich immer gebrauchen«, sagte sie. Ich nickte und trat blinzelnd in das gleißende Sonnenlicht. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Die Menschen könnten jeder eine Maske tragen, aber es wäre immer noch das gleiche Gesicht, um zu verbergen, dass die Karten jetzt anders liegen.
Göster hatte mir die Geschichte der Gegend erzählt. Bevor die Brücke gesprengt worden war, hatte sie als Jägerin gearbeitet. Niemand kannte sich hier so gut aus wie sie. Vielleicht war Göster deshalb auch eine der ersten gewesen, der die Veränderungen aufgefallen waren.
»In meiner Kindheit gab es ein paar sonnige Tage, aber kalt ist es hier immer gewesen. Die meiste Zeit war es neblig. Kein Haus besaß Gardinen und die Autos fuhren auch am Tag mit eingeschalteten Scheinwerfern. Wir hatten uns eingerichtet in diesem Leben, hatten Häuser und Höfe. Schon damals versorgten wir uns selbst. Und dann die Tiere, Vögel, manchmal Rehe und Wildschweine, sie waren krank, verirrten sich hierher. Wir wussten, dass sie vom Meer kamen und entschlossen uns, die Betonbrücke zu sprengen. Den einzigen Zugang zu kappen, uns ganz abzuschirmen vor dem, was noch kommen mochte. Nach der Sprengung der Brücke hatten wir gute Jahre. Alles, was wir brauchten, hatten wir ja hier und niemand störte uns mehr. Wir konnten so leben, wie wir es immer gewollt hatten. Nur dann begann sich das Wetter zu verschieben. Warst du zu diesem Zeitpunkt schon geboren? Ich nickte. Dann erinnerst du dich sicherlich. Kannst du es mir trotzdem erzählen? Wie war es für euch? Gösta seufzte. Schlimm war es, fürchterlich. Erst gab es ein paar Tage mit einem wolkenlosen Himmel, dann Wochen, Monate. Der Nebel verlor an Dichte. Er franzte aus und hing nur noch am frühen Morgen und Abend in den Wiesen. Gespenstisch waren auch die Büsche und Bäume. Obwohl es nicht regnete, blühten sie oft, aber Früchte trugen sie ja nicht mehr. Die ganze Landschaft begann in der Hitze zu flimmern. Es gab immer mehr Insekten. Unsere eigenen Tiere starben. Wir fanden nicht heraus, warum. Die toten Kühe, Schweine und Pferde verbrannten wir auf offenem Feld. Zum Glück haben unsere Hühner überlebt. Es ist doch verrückt, die Landschaft, die wir gerettet haben, verrät uns. Aber damals wollten wir das natürlich nicht wahrhaben. Trotzdem mussten wir uns anpassen. Wir legten Vorräte an, pumpten den Tankstellen das Benzin ab, statteten uns mit Fliegenklatschen aus, hängten gelb schimmernde Klebestreifen an unsere Lampen, auf denen die Insekten nach und nach verendeten, in ihrem Sterben vollkommen ausgestellt. Aus dem ständig blühenden Holunder kochten wir Sirup, literweise. Bald hatten alle Häuser einen schier endlosen Vorrat. Wasser tranken wir nur noch gesüßt. Schließlich hatten wir uns, soweit es eben ging, in der neuen Situation eingerichtet. Wir haben noch Glück gehabt. Die Böden werfen noch immer einen kleinen Ertrag ab. Die Kaninchen und Hühner haben das große Sterben der Tiere überlebt. Auch mit der Hitze können wir uns arrangieren. Wir sind genügsam, so können wir ein einfaches Leben führen. Bei meiner Rückfahrt fuhr ich über die einzige noch erhaltene Kopfsteinpflasterstraße. Die durch den holprigen Boden entstehende Vibration war bis in den Sitz zu spüren. Ich hatte die Fenster heruntergekurbelt und rauchte mit der linken Hand, die rechte am Steuer. Schon von Weitem sah ich Wolf und Levke im Schatten der ramponierten Bushaltestelle sitzen. Auch sie bemerkten mich und stellten sich mitten auf die Straße. Ich musste abbremsen und kam knapp vor ihnen zum Stehen. Ihre Gesichter waren sonnenverbrannt. Sie trugen dunkelrote Sporttrikots, abgeschnittene Jeans und Turnschuhe. Sie hatten sich jeder eine Plastikflasche unter den Arm geklemmt, die mit bräunlicher Flüssigkeit gefüllt war. Ich roch den selbstgebrannten Quittenschnaps bis in das Auto. Die Leute bezeichneten es als Glück, dass die Quittenbäume nicht unter der Hitze litten. Die Ernten waren immer noch so gut, dass es für die Herstellung des Schnapses reichte, den sie hier seit jeher destillierten. Wolf und Levke grinsten mir zu. »Was wollt ihr?« rief ich über den laufenden Motor hinweg. Levke stützte sich auf die Kühlerhaube. »Hast du noch eine davon?« Sie deutete auf die Zigarette, die ich in der Hand hielt. Wolf kam zur Fahrertür geschlendert und lehnte sich gegen den Seitenspiegel. »Uns juckt's so danach.« Er tat, als würde er rauchen, und griff sich dabei in den Schritt. Sein Blick war glasig. »Als ob ihr etwas hättet, was ihr mir dafür geben könntet«, sagte ich. Levke kratzte mit ihrem Nagel über den Lack des Autos. »Glaubst du, du kannst dir jetzt alles erlauben?« »Wer nichts hat, der bekommt auch nichts. Ihr habt mir diese Regel beigebracht.« »Wir verstecken aber auch kein Kind bei uns.« Ich blickte ihr direkt in die Augen. »Habt ihr wieder mal einen über den Durst getrunken?«, fragte ich. Levke nahm demonstrativ einen großen Schluck aus der Flasche und kam zum anderen Fenster gelaufen. Ein Kind, das rothaarig wie nix in eurem Vorgarten steht, könnte ich mir auch nach 10 Flaschen nicht einbilden.
»Ich kann's bezeugen«, rief Wolf. »So eine Farbe kann sich niemand ausdenken.«
Levke spuckte auf den Beifahrersitz. Mit der Unterseite der Flasche verrieb sie es.
»Kleines Andenken«, sagte sie.
Wolf lachte und verschluckte sich dabei. Ich drückte die Zigarette auf dem Armaturenbrett aus.
»Ich habe wirklich keine Zeit für eure Spielchen«, sagte ich.
»Nun hab dich doch nicht so«, sagte Levke, gab Wolf aber mit dem Kopf ein Zeichen und sie traten vom Auto zurück.
»Ihr könnt nichts beweisen«, sagte ich.
»Du solltest aufpassen«, sagte Levke und nahm einen weiteren Schluck.
»Vergiss nicht, warum die Brücke gesprengt wurde.«
»Verpisst euch.« Ich trat auf das Gaspedal, schaltete in den zweiten Gang. Im Rückspiegel sah ich, wie sie sich wieder in die Mitte der Straße stellten und die Flaschen in die Luft reckten. Auf der Flucht, in einem klar abgesteckten Gebiet, beginnst du im Kreis zu gehen. Die Entfernung wird sich dabei nicht vergrößern. Es bleibt, den wirklichen Abstand im Kopf zu messen.
Ich bog auf den Sandweg ein und ließ den Pickup vor unserem Haus ausrollen. Vor Anspannung fühlte sich mein Körper taub an. Über das Lenkrad gebeugt, musterte ich durch die Windschutzscheibe die Umgebung, doch nichts deutete darauf hin, dass jemand hier gewesen war. Im Flur hörte ich aus dem Wohnzimmer ein entferntes Rauschen. Langsam ging ich darauf zu. Edith lag mit den Doggen neben dem Sofa auf dem Teppich. Sie trug ein nachtblaues Wollkleid mit hochgekrempelten Ärmeln. Die Knie hatte sie zum Bauch gezogen und ihren Kopf auf ihren Kaninchenfellmantel gebettet. Ans Ohr gedrückt hielt sie das Radio, das sonst immer in der Küche auf der Anrichte stand. Sie drehte am Regler, es knisterte laut und das Rauschen war erneut zu hören.
»Was machst du da?«, fragte ich und stellte mich über sie. Edith verdrehte die Augen und erklärte mir, dass sie Musik hören wolle.
»Aber das Ding funktioniert nicht richtig«, fügte sie hinzu. »Dafür klingt es jetzt ein bisschen so wie das Meer.«
Am liebsten hätte ich ihr ins Gesicht geschlagen.
»Der Empfang ist seit Jahren gestört«, sagte ich.
»Aber manchmal finde ich noch einen Sender.«
Ich wurde ungehalten.
»Was redest du da?«
Trotzig hielt sie sich das Radio an das andere Ohr.
»Weißt du, letzte Nacht habe ich vom Meer geträumt. Das aufgewühlte Wasser und wie es sich wieder und wieder gegen dunkle Felsen wirft und wie das Salz auf den Steinen zurückbleibt. Das Aufwachen hat sich dann angefühlt, als würde ich untergehen.«
»Warum erzählst du mir das?«
»Weil das Kind schuld daran ist. Es bringt die alten Bilder wieder hoch.«
»Maces?«
»Hast du nicht auch das Gefühl, dass da etwas zu kippen begonnen hat, seit sie im Haus ist? Irgendwie schafft sie es, mich mit ihrem Blick aufzuwühlen.«
»Du hast dich doch überhaupt nicht vom Sofa wegbewegt. Wann willst du sie gesehen haben?«
»Ich begegne ihr manchmal nachts.«
»Ich glaube, du hast einen Sonnenstich.«
»Frag sie doch«, sagte Edith und griff sich eine Kartoffel, die auf dem Sofa lag. Erde klebte an der Schale. Sie biss ein Stück ab.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du die nicht essen darfst?«
»Ich hatte Hunger.« Sie fuhr sich über den Mund.
»Die müssen gekocht werden, sonst sind sie nicht gut für den Magen«, sagte ich und nahm ihr die Kartoffel aus der Hand.
»Mir schmecken sie so besser.«
Sie versuchte, nach der Kartoffel zu greifen und umklammerte mit der anderen Hand mein Bein, aber ich stieß sie weg, ging zum Fenster, öffnete es und warf die Kartoffel in den Vorgarten.
»Was fällt dir ein?«
Sie robbte über den Boden, dabei stieß sie eines der Gläser um. Wasser ergoss sich auf den Teppich. Ich stellte mir vor, wie ich nach ihrem Kopf treten würde, und knackte mit den Fingern.
»Skalde?«
Maces stand im Türrahmen. Sie hielt ein Kaninchen auf dem Arm.
»Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst auf dem Dachboden bleiben?«
Maces hob die Schultern.
»Es war so heiß da oben.« Ich wandte mich ab und versuchte ruhig zu atmen.
»Was ist mit dir?«, fragte Maces und stellte sich dicht neben mich.
»Wenn ich dir sage, dass du auf dem Dachboden bleiben sollst, musst du dich daran halten, verstanden? Egal, wie lange es dauert und egal, wie heiß es ist.«
Maces nickte, das Kaninchen jetzt fest an ihre Brust gepresst.
Edith lachte.
»Das kommt mir bekannt vor.«
Ich ignorierte sie.
»Was ist mit dem Kaninchen?«, fragte ich Maces.
»Es bewegt sich nicht mehr«, sagte sie.
»Zeig mal her.«
Sie zögerte und warf einen Blick zu Edith.
»Jetzt gib schon her.«
Ich griff nach dem Kaninchen und begutachtete es. Die Augen waren mit Eiter verklebt. Es atmete nicht mehr.
»Was hast du mit ihm gemacht?«, fragte ich.
»Nichts. Es war schon so, als ich es aus dem Stall genommen habe.«
»Es ist tot«, sagte ich. »Jetzt kann man es nur noch essen.«
Maces nickte. Ich wandte mich ab und brachte das Kaninchen in die Küche. Später warf ich noch einmal einen Blick in das Wohnzimmer. Edith hatte sich nicht bewegt. Ich schloss die Tür und ging zurück zu Maces in die Küche, wo ich das Blut vom Wachstischtuch wischte und begann, das Kaninchenfleisch zu braten.
Es kommt mir vor, als wären die Mauern des Hauses aus Papier, die Wände viel zu fragil, als ließe es sich in nur wenigen Handgriffen zusammenfalten, niederbrennen, in Schutt und Asche legen.